Vielen Dank für die Einladung, heute Morgen hier zu predigen. Und wie Heike eben schon gesagt hat, oder Sven, oder ihr beide, seid ja eins, wollte ich eigentlich mit meiner Frau hier predigen. Und eigentlich ist das so unsere Komfortzone auch, weil wir das seit vielen Jahren machen, zusammen unterwegs zu sein und über oder miteinander über Ehe zu reden und uns auszutauschen und mit anderen, vor anderen. Und dass sie nicht hier ist, ist so ein bisschen doof für mich. Jetzt bin ich so ein bisschen, also es fehlt so 50%, ja, so auch der Sichtweisen und der Art und Weise. Das ist so. Auf der anderen Seite, wir haben immer so ein Online-Format, kostbar Zeiten, Eheabende machen wir. Und wer jetzt sagt, oh, ich will die Frau mal kennenlernen zu dem Typen, ob das wirklich so stimmt, was er sagt. Wir haben im November wieder so 3 Abende, die wir anbieten. Ihr findet alle Informationen dort im Flur, da habe ich sowas aufgebaut. Es ist eben schon angeklungen, es ist eine Predigtreihe zurzeit über Partnerschaft, Beziehung, Ehe. Und ich werde heute wirklich auch den Fokus auf Ehe legen. Und alle, die jetzt hier sind und sagen, ups, ich bin gar nicht verheiratet, also noch nicht oder nicht mehr oder das ist eh nicht mein Thema, so Partnerschaft und sowas. Wie kann ich mich da einklinken? Und in der Tat, ich habe auch einen Predigtext rausgesucht, wo du das Thema dann übertragen kannst auf die Beziehungsfelder, in denen du zu Hause bist. Zum einen kommt ja jeder aus einer Partnerschaft heraus, also jeder hat einen Vater und eine Mutter und irgendwie hat man die kennengelernt und war das ziemlich gut an Erfahrung oder vielleicht auch nicht so gut oder man hat die Eltern bis heute nie kennengelernt. Jeder hat da ja so seine Erfahrungen mitgemacht, aber man kann, wie gesagt, all das darauf auch übertragen oder auch auf das Thema Gemeinde auf jeden Fall natürlich. Also alles, was heute zum Thema Beziehung kommt, kann man auch mal schauen, in welchem Maße dockt das auch oder passt das auch zum Thema Gemeinde. Ehe, ehrlich leben, das ist das Thema. Was meint es eigentlich? Wie sind wir darauf gekommen zu dem Thema ehrlich Eheleben? Gibt es so viele Partnerschaften, die unehrlich sind? Manche sicherlich ja. Weiß ich nicht genau. Könnte gut sein. Jetzt ist ja die Frage, was meint es eigentlich? Wann ist eine Ehe und Partnerschaft ehrlich? Muss man eigentlich zum Beispiel alles sagen, was es zu sagen gibt? Ich würde sagen, nö, muss man nicht. Es gibt ja dann die ganz eifrig jungen Bibelschüler, ich habe das erlebt, in der ersten Gemeinde, wo ich tätig war als Pastor, da war nebenan in dem Ort eine Bibelschule und da gibt es dann die ganz Eifrigen, die wollen ganz wahrhaftig Jesus nachfolgen und meinen dann auch ganz wahrhaftig leben zu müssen und das bedeutet dann für sie, also ich sage alles, was ich denke. Und es gibt dann die Momente, ja, wo dann der eine Bibelschüler auf den anderen morgens trifft und sagt, du, ich muss dir mal ehrlich was sagen, das ist mir jetzt auch ganz wichtig, dass du es weißt, du siehst heute voll hässlich aus. Ja, kann ja sein, dass jemand das so denkt, aber das ist nun wirklich nicht weiterführend für beide Beteiligten, würde ich sagen. Und ich glaube, in einer Partnerschaft meint Ehrlichkeit auch eben nicht, dass ich dem anderen jetzt ständig auf dem Kopf zusagen muss, was mir gerade für lustige oder auch nicht lustige Gedanken kommen. Aber ehrlich meint schon, dass die Räume, die für ein gelingendes Zusammensein relevant sind, dass wir die transparent miteinander teilen und offenbaren. Vor allem aber meint Ehrlichkeit auch, dass ich die Partnerschaft nutze und wahrhaftig in ihr Leben gestalte, mit dem Partner zusammen, mit der Partnerin zusammen. Dass ich mein Leben realistisch sehe. Es kann ja sein, überall dort, wo wir nur in entfernten Beziehungen so ein bisschen sind und vielleicht Gemeinde kann ja auch so ein Raum sein, wo ich manchmal so eintauche, aber ich tauche nicht wirklich, wirklich ein, sondern ich bete vielleicht den Herrn von ganzem Herzen an, aber so menschlich gesehen lasse ich die Leute nicht an mich heran. Und so kann man ja auch Ehe leben mit so einer gewissen auch inneren Distanz und man lässt den Partner, die Partnerin nicht wirklich an sich heran. Ehe ehrlich leben meint auch, doch, ich nutze diese Chance der Partnerschaft, dass wir miteinander authentisch, ehrlich unterwegs sind, einander sagen dürfen auch, was wir sehen und vor allen Dingen auch ich mich selbst sehen kann in einem ganz ehrlichen Licht und mich herausfordern lasse, zu dem Gott mich eben einlädt. Viele haben, glaube ich, Angst vor der ehrlichen Konfrontation. Ich merke das auch immer wieder, wenn es um Beratung geht, wenn man einem Pärchen sagt, oh, geh doch mal in vielleicht die Hilfe zu holen. Meistens hat einer von den beiden Partnern immer mehr Angst. Weil dann der Gedanke dahinter ist, wenn wir jetzt externe Berater in die Partnerschaft reinholen, dann wird deutlich, dass ich der Blöde bin. Und deswegen möchte ich das gar nicht. Aber darum geht es ja gar nicht, wenn man Beratung reinholt, dass man gesagt bekommt, wer ist jetzt der Bessere und wer ist der Schlechtere. Aber dieses Grundmuster ist in ganz vielen Partnerschaften da. Ehrlich Eheleben heißt, ich stelle mich dem. Und vielleicht, ja, und wenn ich derjenige bin, der mehr verbockt hat, hey, dann ist es doch eine wunderbare Chance, dass das jetzt offenbar wird und mit dem Partner, der Partnerin zusammen, wir anfangen, daran zu arbeiten. Also, ehrlich Eheleben meint, dem Zustand der Partnerschaft offen und ehrlich ins Gesicht zu schauen. Und habe überlegt, eine Predigt, finde ich, braucht die Grundlage immer im Wort Gottes und dann können wir auch alle daran andocken. Und was für ein Predigtext für heute passend. Und ich bin irgendwie innerlich so auf Philipper 2 gestoßen. Paulus hat die Gemeinde in Philippi 50 nach Christus besucht, hat dort die Gemeinde gegründet, ins Leben gerufen. Und er schreibt 10 Jahre später ungefähr dieser Gemeinde einen Brief über ihr Leben, über ihr Miteinander. Also wie gesagt, für alle, die nicht verheiratet sind, können jetzt aufatmen und sagen, oh, ist ja ein Bibeltext, der gar nicht ganz speziell auf Ehe aus ist, genau, da kann jeder andocken, aber ich will diesen Text ganz speziell auf Ehe hin eben auslegen. Philipper 2, Abvers 1, ich lese die ersten 4 Verse. Da heißt es, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Und darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Erstens, Paulus macht hier eine Analyse, sozusagen ein Status quo. Es gibt so viel Gutes über euch zu berichten. Ist das nicht eine tolle Aussage? Stellt euch vor, als Gemeinde bekommt ihr diesen Brief und das Wort Gottes gilt ja auch uns heute. Das heißt, er spricht uns zu heute, es gibt so viel Gutes über euch zu berichten. Ist ja richtig schön, hier ihr als FEG Hildesheim. Ich bin übrigens seit einem halben Jahr, falls es wen interessiert, auch FEG-Mitglied das erste Mal als Baptistenpastor. Kann man ja auch mal sagen, ja. Ich bin so eine ganz komische Twitter-Gestalt an der Stelle. Ich bin immer noch Baptistenpastor, bin aber FEG-Mitglied. Lustig, ne? So ist das im Reich Gottes. Und stellt euch mal vor, im Himmel später, wer da alles mit den Herrn loben wird, nicht? Ob wir dann noch so die Konfession benennen, ich bin mal gespannt. Also Paulus macht eine Analyse und sagt, es gibt so viel Gutes über euch zu berichten. Und das im Zeitalter, muss man sich vorstellen, es gab ja gar kein Internet. Der war 10 Jahre nicht in der Gemeinde gewesen. Ja? Der hat nur vom Hörensagen immer mal sowas gehört. Können wir uns heute ganz schwer vorstellen. Keine Online-Übertragung, nichts. Eine Gemeinde in Europa war das ja so ein bisschen der erste Vorstoß dahin und er war jetzt in Rom in der Gefangenschaft, Paulus, aus dieser Zeit heraus schreibt er diesen Brief und sagt so nach dem Motto, ich habe innerhalb dieser 10 Jahre so viel Gutes von euch gehört. Ich frage mich, ist das wirklich so? Also hat er so viel Gutes gehört? Hat er dann richtig so Bericht, war das so eine Berichtspflege, die da betrieben worden ist oder wie ist das eigentlich? Er fängt ja erstmal mit etwas ganz Positivem an. Es gibt so viel Gutes zu berichten als Menschen, die ihr mit Christus verbunden seid. Ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Jetzt kann man ja die Bibel immer so als Appell lesen. Oh, wir sollen uns gegenseitig ermutigen und zu liebevollem Trost bereit sein. Da müssen wir uns ganz schön, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, ob man in die Gemeinde geht und ihr wieder gestärkt und ermutigt nach Hause geht. Oder ob es manchmal auch so ein bisschen belastend ist, was man alles zu tun hat. Ich weiß nicht, wie so der Grundmove in eurer Gemeinde ist. Ihr lacht so. Geht ihr manchmal schwerer raus, als ihr reingekommen seid? Wisst ihr, so kann ja auch Partnerschaft sein. Dass es mit dem Laufe der Jahre immer schwerer wird. Ja? Man geht erst fröhlich in die Partnerschaft rein, in die Beziehung, voller Ideale. Und man entdeckt, Mensch, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Ist das schön mit dir? Also ich weiß nur Gutes zu berichten. Es ist wunderbar. Und dann lernt man sich weiter kennen in einer zweiten Phase. Und dann merkt man, oh ja, da ist ja einerseits das Ideal gewesen, alles das Schöne, das Rosarote, wir waren verliebt, das war alles so super. Und dann bildet sich auf einmal die Realität ab. Oh. Und man stolpert zweifach drüber. Einmal die Realität des anderen und die eigene Realität, die man noch stärker in einem Spiegelbild in der Partnerschaft wahrnimmt. Und auf einmal entsteht so eine gemischte Gemengelage, so ein Spannungsverhältnis zwischen Ideal und Realität. Und dann in der dritten Phase entscheidet sich ja dann, wie wir damit umgehen. Ob wir der Realität, ob wir die so ein bisschen ausblenden und so diesem Idealbild nacheifern, was nicht ganz da ist, aber wir es aufrechterhalten wollen. Oder ob wir uns der Realität völlig hingeben und sagen, boah, es ist alles total gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Es ist alles viel schlimmer bei mir selbst und auch beim anderen. Oder ob wir diese Spannung aushalten in der Partnerschaft, zu sagen, es ist gar nicht so schlimm und so finster, wie es manchmal uns vorkommt in manchen Streitereien. Auch wenn es nicht so rosarot ist, wie wir uns das eigentlich zu Beginn einer Partnerschaft vorgestellt haben, als wir noch beide gesagt haben, wir machen es nicht so wie unsere Eltern, wir machen es viel besser. Wodurch kommt das eigentlich, dass wir manchmal dazu geneigt sind, in Partnerschaften gar nicht mehr das Gute sehen zu können? Manchmal nur noch das Negative vielleicht. Ich weiß nicht, ob du in so einem Flow bist. Und wie gesagt, das geht ja in Gemeinde auch. Man kommt in eine Gemeinde rein, findet alles toll und sagt, oh, so eine tolle Band hier, nimmt mich mit in Lobpreis, Worship und so weiter. Ein paar Jahre später sieht es dann ganz anders aus. Nicht? Und man sagt dann, Mensch, also die kommen alle gar nicht so pünktlich oder was weiß ich. Und man hat nur noch irgendwie die Defizite vor Augen. Wie kommt das eigentlich? Na, ich glaube, es kommt einfach ganz einfach daher, weil wir das Gute als so selbstverständlich nehmen und gar nicht mehr vor Augen haben. Ja? Ich meine, wer war heute Morgen froh, dass er nicht mit Zahnschmerzen aufgewacht ist? Ja? Ganz paar melden sich, weil vielleicht einige, habt ihr in der letzten Zeit Zahnschmerzen gehabt, mal so in den letzten Wochen? Ja? Das könnte ja sein, dann erinnert man sich noch so und denkt, wow, ein Glück. Aber die meisten sagen, keine Zahnschmerzen ist ja selbstverständlich. Meine Frau hat jetzt, wir sind über den Deich gegangen, dann ist sie ausgerutscht, hat sich drei Rippen gebrochen. Ist gefährlich auf dem Deich, also Achtung. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich keine Rippenschmerzen habe zurzeit, weil sie kann sich kaum bewegen, deshalb kann sie nicht mit dabei sein. Das ist ziemlich blöd, aber ansonsten denke ich über meine Rippen im Leben ziemlich wenig nach. Und genauso ist es, glaube ich, in der Partnerschaft. All das, was irgendwie gut ist, dass man irgendwie zusammen frühstückt und Essen hat zusammen und was weiß ich, das nimmt man also selbstverständlich hin und kann es gar nicht mehr sehen. Und ich glaube, aus dieser Perspektive heraus ist auch Paulus' Sicht auf die Gemeinde zu verstehen. Es gibt so viel Gutes über euch zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig zu liebevoll und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, sagt er nach 10 Jahren. Ich glaube, dass Paulus hier die Gabe hat, eine geistliche Wirklichkeit, eine geistliche Sicht auf diese Gemeinde zu legen. Dass es kein Appell ist, wie sie sich zu verhalten haben, sondern er sieht diese Gemeinde in der Schönheit Gottes. Mit dem Blick Gottes, mit den Augen Gottes kann er diese Gemeinde wahrnehmen. Und das ist wirklich eine Gnade und eine Gabe. Und in der Partnerschaft, glaube ich, wenn wir ehrlich Ehe leben wollen, sind wir auch dazu eingeladen und herausgefordert, immer wieder diesen göttlichen Blick einzunehmen. Hey Gott, Du hast mir diese Partnerin, diesen Partner anvertraut. Du hast uns zusammengeführt und zusammengestellt. Ja, momentan ist es so, wie es ist, aber die Wahrheit ist doch, wir glauben, dass wir mit dir diese Partnerschaft begonnen haben. Nach bestem Wissen und Gewissen haben wir gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Und wollten dich mit reinnehmen und haben das so gesehen, dass wir mit dir auf dem Weg sind. Und ich glaube, heute Morgen können wir aus diesem Predigttext lernen, dass wir es immer wieder brauchen, ob es für Gemeinde oder Beziehung oder auch in der Partnerschaft ist, diesen geistlichen Blick, damit wir Ehe ehrlich leben können. Diese geistliche Perspektive auf Partnerschaft. Hey Gott, du hast meinen Partner wunderbar gemacht. Es gibt so viel Gutes zu berichten darüber, über meinen Partner, über meine Partnerin. Jetzt denkt der ein oder andere, boah ey, du kennst meinen Partner und Partnerin gar nicht. Ja, wenn du wüsstest, ich komme gleich mal zu dir und dann lade ich mal so richtig ab. Ja. Das kann ja sein. Es geht ja nicht um Schönreden und positives Denken an dieser Stelle. Christlicher Glaube ist keine Verhaltenstherapie. Es geht nicht darum, dass wir unser Verhalten modifizieren. Darum geht es nicht. Auch wenn das, ich glaube in der Beratung oder sowas, ist das so ein bisschen, dass Verhaltenstherapie so ein bisschen der Grundmove so ein bisschen mehr ist. Ist ja auch nicht verkehrt, ja. Ich bin kein Therapeut, ich kann da frei drüber reden. So. Also ich glaube, Heike, du bist Therapeutin, ne, sowas. Aber Glaube ist keine Verhaltenstherapie. Es geht nicht darum, dass wir sonntags für sonntags in die Kirche kommen und uns die besten Verhaltenstipps für unsere Partnerschaft und für unser Leben abholen. Jesus möchte tiefer in unser Herz rein. Und es geht nicht darum, dass er sagt jetzt, ja, du musst alles in der Partnerschaft jetzt für gut befinden. Sondern durch den Glauben haben wir immer einen Mehrwert in unserem Leben. Einen qualitativen Mehrwert, den Jesus uns schenkt. Und dieser ermöglicht uns eben, diesen Blick zu haben, den Paulus hat. Hey, die geistliche Perspektive, die Wahrheit ist, du bist nicht allein, ich habe dir jemanden an die Seite gestellt. Und das läuft nicht alles gut, ja. Wir dürfen ehrlich und wahrhaftig sein auch. Wir dürfen die Dinge auf den Tisch legen und das braucht Partnerschaft auch. Gute, geschützte Räume, wo wir einander kennenlernen und einander wirklich tief begegnen. Aber zuallererst braucht es häufig, diese geistliche Perspektive einzunehmen, den Blick Gottes zu sagen, Gott hat dich wunderbar gemacht. Und das auch mal auszusprechen, praktisch werden zu lassen, das ist eine wunderbare Übung. Also wenn ihr in der Partnerschaft dort seid, Hausaufgabe für zu Hause, ja, zu sagen, also mir fällt es echt schwer zu sagen, aber Gott hat dich wunderbar gemacht. Wie du bist, nimmt er dich an und ich soll dich dann auch so annehmen, wie du bist, steht in der Bibel. Dann kann man mal anfangen. Also wenn ihr gerade in der Krise steckt, ja. Manchmal gibt es große Krisen, da ist das schwieriger. Manchmal ist ja auch nur die kleine Krise, so dann die Alltäglichkeiten, die dann so da sind. Die Klorolle irgendwie, die dann fehlt oder nicht weggeräumt wird, nicht? Oder die Wäsche, die irgendwie das Ziel nicht findet, wo sie hin soll, die schmutzige oder die saubere oder was. Oder ich weiß nicht, was eure größten Struggle-Punkte immer so sind, ja, die nicht bezahlten Rechnungen und so. Jeder hat da ja so seine Punkte. Wir dürfen, wo es nicht gut läuft, auch ganz klar natürlich Gottes Hilfe mit reinnehmen. Christlicher Glaube beginnt ja nicht dort, wo alles ideal läuft, sondern wie ich es ganz am Anfang im Interview eben schon sagte, an dem Punkt unserer Kapitulation, wo wir sagen, ey, ich krieg's nicht hin. Wir dürfen ehrlich sagen, was eben nicht gut ist, wo unsere Sicht verquer ist von uns selbst, vom anderen. Miteinander mitteilen. Und dann aber vor allen Dingen auch das Gute eben sehen und auch aussprechen, auch wenn wir es oft vergessen und uns schwerfällt im Laufe der Partnerschaft. Aber Gott kann uns diese Perspektive schenken und da können wir ihn drum bitten. Ich möchte euch ein ganz konkretes Beispiel geben und dann schließe ich diesen Punkt ab. Wie das aussehen kann, dass Gott uns die richtige Perspektive schenken kann. Also meine Frau und ich hatten uns mal wieder gezofft und wir sind so zwei, wo das dann öfters auch mal passieren kann. Und ich war ziemlich überzeugt, dass ich recht hatte. Also richtig überzeugt, dass ich recht hatte. Und ich habe auch überlegt und ich dachte, ich habe wirklich recht. Und dann habe ich gedacht, also es bringt jetzt auch nichts mehr, wenn ich das weiter debattiere. Ich mache jetzt einen Spaziergang und rede mit Gott darüber. ich also rausgegangen und ich habe gesagt, Gott, also siehst du das auch so, dass ich recht habe? Kann man ja beten. Und Gott sagte, ja, das sehe ich auch so. Und ich dachte, wow, entweder höre ich jetzt Gottes Stimme falsch oder aber ich habe wirklich recht. Und dann sagt er noch einen Satz dazu, und so ist Gott ja manchmal, ne? Der macht manchmal noch so einen Satz dazu, ja? Wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein, oder irgendwie so ein komischer Satz dazu. Und er sagte, und was willst du jetzt machen mit der Erkenntnis? Ach, dachte ich. Und auf einmal veränderte sich in mir was. Da habe ich gesagt, am liebsten würde ich jetzt nach Hause gehen und meine Frau in den Arm nehmen. Und dieser Moment hat mich ganz viel gelehrt und offenbart über mich selbst. Ich habe gemerkt, wo ich mit meinem Struggle-Punkt in Gottes Gegenwart eintauche und Gottes Blick mal hineinlasse in die Partnerschaft, und das war jetzt so glücklicherweise ein Punkt, wo ich recht hatte, aber er hat mir eins offenbart. Worum ging es mir eigentlich in dem Moment in der Partnerschaft? Mir ging es darum, recht zu haben. Und ich dachte, du armseliger Hund, geht es dir eigentlich um Partnerschaft, um das Miteinander oder um dein Recht? Und auf einmal ist mir klar geworden, das ist immer wieder eine Entscheidung, die wir treffen können. Wir können sagen, hey, der Partner, der liegt vielleicht 30.000 Mal falsch. Aber was willst du in der Partnerschaft? Willst du Recht oder willst du die Beziehung? Und wir können uns, und das, darum handelt ja dieser Abschnitt im Kern, wir werden das am Ende noch merken, wenn wir noch den Abschluss lesen im Bibeltext. Das hat Gott ja gemacht, das ist Gottes Herzschlag und Gottes Wesen. Gott sagt, ich will nicht, dass es um Recht geht. Die Ungerechtigkeit nehme ich auf mich. Ich sehne mich nach Beziehung. Ich sehne mich nach dem Miteinander. Ich sehne mich nach dir. Ich will mit dir zusammen sein, sagt Gott. Das ist das Evangelium. Und wenn du 1000 Mal Unrecht tust, ich mache alles, damit ich mit dir zusammen sein kann. Das ist der tiefste Kern der christlichen Botschaft. Gott hat alles getan, damit er auf Ewigkeit mit uns zusammen sein kann. Und wenn wir uns ein ganz bisschen davon abschneiden in der Partnerschaft und sagen, hey, mein Partner hat oft Unrecht, aber wir können uns entscheiden, was wollen wir, die Beziehung oder das Recht? Und das habe ich an der Stelle gelernt und hat mir eine ganz neue Perspektive geschenkt. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, schreibt Paulus in Vers 2, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Es gibt seit ungefähr 1500 Jahren die Benediktinermönche. Und ich finde Kirchengeschichte hochinteressant, weil man kann aus der christlichen Kirchengeschichte unheimlich viel lernen, was gut läuft und was nicht gut läuft. Beispiel Verquickung Staat und Religion, Staat und christlicher Glaube ist meist immer scheiße. Darf ich das mal so sagen? Darf man eigentlich nicht sagen, das Wort in der Predigt, aber wir merken das gerade in den USA auch wieder, also wo man das so verknüpfen will, hochriskant. Aber es gibt auch Dinge, die sind gut gelaufen und bei den Benediktinermönchen gibt es so verschiedene Regeln und verschiedene Bekenntnisse, die die ablegen. Und es gibt drei Grundbekenntnisse. Und das allererste lautet Stabilitas Loci. Lateinisch, ne? Ich bin auch nicht so der große Lateiner. Heißt aber auf gut Deutsch, ich bleibe einfach hier. Punkt. Ich bleibe. Und das hat diesen Mönchsorden 1500 Jahre lang überleben lassen. Überlegt mal, durch die ganzen Zeiten hindurch ist einer der ältesten Orden, die es gibt. Einer der ältesten Gemeinschaften. Da gab es noch gar keine richtig, also gab es nur eine Kirche damals im Jahr 500 ungefähr, 560, als das gegründet worden ist. Und über diese ganzen Jahrhunderte hat dieser Orden gehalten. Warum? Weil das erste Bekenntnis heißt, ich als Mönch bleibe hier an diesem Kloster, ich verpflichte mich, hier bin ich, hier bleibe ich, Punkt. Das ist ja auch das gleiche Bekenntnis, was am Anfang einer Ehe gesprochen wird. Ich bleibe in guten und in schlechten Zeiten, Punkt. Und daran halte ich mich einfach und ich trete nicht daraus. Ehrlich Eheleben heißt, ich bleibe in guten und in schlechten Zeiten. in der einen Liebe verbunden. Ich bleibe nicht, weil alles gut läuft, weil ich immer alles gut finde und auf dem Partner so ganz heiß bin. Aber ich bleibe, weil ich mit Christus verbunden bin, bestmöglich vielleicht sogar wir mit Christus verbunden sind, wenn beide Partner Jesus nachfolgen und in Jesus Christus diesen einen Halt haben, der ihnen die Kraft gibt und die Möglichkeit zu bleiben. Für mich war das am Anfang der Partnerschaft gar nicht so leicht, kann ich an dieser Stelle sagen, dass wir Jesus Christus mit in die Partnerschaft hinein einkalkulieren mussten. Ich hatte mein Leben Jesus gegeben, ich war getauft und war Nachfolger Jesu und so weiter. Das war alles gut. Und dann bin ich mit Georgia in die Partnerschaft eingetreten. Und um mich herum waren so viele nichtchristliche Partnerschaften, die richtig gut gelaufen sind. Und bei uns war es so, wir als christliche Partnerschaft haben es nicht hingekriegt. Und das war für mich demütigend erbärmlich, dass ich gedacht habe, ich möchte doch auch eine Partnerschaft leben als Christ, wo ich nicht unbedingt Gottes Hilfe brauche, oder? Also ich meine, wenn die Nichtchristen das schon hinkriegen mit ohne Gott, will ich das doch mit Gott, aber hier eine doppelt gute Partnerschaft leben. Aber wir waren noch nicht mal halb so gut. Und auch da hat Gott uns wieder in die Demut geführt und hat gesagt, pass mal auf, du hast dein Leben mir gegeben, dein einzelnes Leben, und jetzt möchte ich, dass ihr eure Partnerschaft mir gebt und bekennt. Nicht nur an dem einen Tag der Hochzeit, sondern dass ihr grundlegend eure Partnerschaft darauf aufbaut, ja, mit Gottes Hilfe. Wir wollen dich mit einkalkulieren, deine Gnade und Kraft, Jesus Christus. Wir wollen nicht egozentrisch, egoistisch eine Partnerschaft leben aus unserer eigenen Kraft, sondern dich mit hineinnehmen. Für mich war das die Herausforderung, und wir mussten uns beide ganz bewusst dafür entscheiden, dass die Grundlage unserer Partnerschaft nicht unsere Liebe ist, sondern die eine Liebe, von der Paulus hier spricht, mit der wir verbunden sind. Gilt auch wieder für die Gemeinde natürlich. Man ist verbunden nicht, weil man alles so toll findet, sondern weil man dem einen Herrn in der einen Liebe und der einen Kraft nachfolgt. Also Jesus mit integrieren. Drittens, wie kann das konkret aussehen? Achso, ich kann das noch sagen, wie das praktisch aussehen kann, Jesus mit zu integrieren. Das klingt ja erstmal toll. Man nickt dann auch so und sagt, jo, Jesus soll die Grundlage sein, Amen. Ja? Wird ja jeder so nicken, ne? Sagt ja auch alle. Ne? Also wenn man das so sagt, alleine im Leben und in der Partnerschaft, wie sieht das aus? Also meine Frau und ich streiten ja öfters mal, habe ich schon erwähnt. Und manchmal kommen wir nicht so richtig da raus. Und ich bin sehr wortstark und argumentativ stark, das habe ich so aus meiner Familie mitgekriegt, wir haben immer diskutiert. Ja, jede Familienfeier wurde lautstark debattiert, wie die politischen Verhältnisse zu sein haben oder nicht und so weiter. Ihr kennt das vielleicht oder auch nicht. Meine Frau kannte das jetzt nicht ganz so, dieses Debattieren und Diskutieren. Und wenn je lauter ich werde und je bessere Argumente ich auf den Tisch werfe, desto stiller wird sie. Das macht mich manchmal wild. Ja? Du willst mit jemandem reden, ich werde dann immer mehr zum Nashorn und sie igelt sich immer mehr ein. Es gibt ja immer so diese Verhältnisse in der Partnerschaft. Ja? Wenn zwei Nashörner da wären, dann knallt es immer sehr laut und bei uns ist es immer, na gut, ihr könnt euch das so vorstellen. Und dann sagt meine Frau, wenn wir uns streiten, immer wieder, wollen wir beten? Oh. Und ich denke, am Anfang habe ich gedacht, pass mal auf, Mäuschen, wenn wir zu Ende debattiert haben, dann können wir beten, am Ende, ja, wenn alles wieder gut ist. Wenn alles gut ist, gehe ich in die Kirche. Nein, in die Kirche geht man, wenn alles schlecht ist. Das ist ja der Sinn von Gemeinde. Ja? Mir geht schlecht, ich gehe in die Gemeinde, höre das Evangelium, werde aufgebaut, sage Halleluja, der Herr lebt und gehe nach Hause fröhlicher Dinge. Und genauso in der Partnerschaft musste ich lernen durch meine Frau und durch unsere Konstellation, nee, wir beten nicht, wenn alles gut ist, sondern wir beten in dem Punkt, an dem Nullpunkt. Ja. Und dann haben wir beten gelernt. Ja. Und das ist echt gar nicht mal schlecht. Weil dann kann man sagen, boah Gott, ey, du siehst, wie meine Frau ist, so blöd. Ja. Das ist streiten, beten. Und wenn ihr das macht, dann merkt ihr, dann holt man Gott mit hinein ganz bewusst. Und sozusagen nimmt ihn mit hinein, ganz existenziell in die Partnerschaft. Und dann bete ich öfters so. Ich bin dann eher so, der dann betet in meiner Laut, mach ihr endlich klar, dass sie gar keine Argumente dafür hat. Ja? Du kannst das doch, Gott, rede jetzt zu ihr, rede laut. Und meine Frau betet dann auf ihre Weise, dass sie müsste, also ihr merkt, sie fehlt hier richtig, ja. Also ihr merkt, ihr denkt, Mensch, was redet der Typ denn da? Die Frau möchte ich ja gerne mal kennenlernen. Empfehle ich euch auch. Die betet dann, Herr, erbarme dich. Bändige den Löwen und sowas. Und sie bleibt dann meistens mehr bei sich natürlich auch, ja, und so. Aber das hilft und wir merken, wie existenziell Gott durchs Gebet in die Partnerschaft, ins Leben sprechen kann. Das ist wichtig, dass unser Glaube wirklich dieser existenzielle, qualitative Mehrwert wird oder Mehrwert werden kann in unserem Leben. Und dann sagt Paulus im letzten Teil, und dann komme ich auch irgendwie zum Ende, ich fasse das jetzt relativ schnell zusammen, glaube ich, ne? Wie kann das konkret aussehen, wenn wir Jesus mit einkalkulieren? Da schreibt er in Vers 3, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden, achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Christus zum Vorbild. Ich fasse das mal ganz zusammen. Was Paulus hier sagt, ist einfach demütig sein. In der Partnerschaft. Ehrlich Eheleben heißt, ich bin demütig. Und demütig heißt nicht, dass ich alles hinnehme, dass ich immer mich bücke und den untersten Weg gehe, sondern demütig sein heißt, ich selber sehe mich in dem wahrhaftigen Licht Jesu Christi und auch unserer Partnerschaft. Ich kann mich als der sehen, der ich bin. Das meint demütig leben. Und diesen Fokus nimmt Paulus hier. Und jetzt, wie gesagt, ich bin ja nur 50%, aber ich nehme mal diese Rolle des Manns jetzt wieder ein und spreche mal ein bisschen mehr zu den Männern auch jetzt hier gerade. Es gibt ja diesen aus Epheser 4, diesen wunderschönen diesen Abschnitt, wo es heißt, der Mann ist das Haupt der Familie. Ja? Und daraus wurde ja viel Unheil abgeleitet bis heute. Dass man so denkt, also irgendwie Jesus, der Mann, die Frau, die Kinder, Sklave und so weiter. Wenn wir aber hier gerade in Philipper 2 sehen, was heißt es denn, als Mann das Haupt der Familie zu sein? Dann kann der Mann auf Christus schauen und er sieht, wie Christus gehandelt hat. Und da heißt es dann, ich lese das jetzt doch. Was macht Jesus? Also Paulus sagt ja, nehmt euch Jesus als Vorbild in der Demut auch. Obwohl er, Jesus, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja zum schändlichen Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Und vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes, des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Hier spricht Paulus in diesem, das ist wahrscheinlich eines der ältesten Kirchenlieder und Worship-Songs, die damals gesungen haben, hier spricht Paulus ganz klar, hey, was war Jesu Selbstverständnis? Er erniedrigte sich auf dieser Welt. Derjenige, der das Haupt ist von dem Mann, der erniedrigt sich und wir sollen uns ein Beispiel nehmen. Und liebe Männer, so haben wir die Verantwortung für den ganzen Laden. Bös gesagt könnte man sagen, dass der Mann das Haupt der Familie ist, heißt auf gut Deutsch, der Mann hat, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, den schwarzen Peter gezogen. Weil der ist verantwortlich dafür, dass der Laden läuft und der wäscht der Frau und den Kindern nicht den Kopf, sondern die Füße. Der dient, damit Ehe und Familie richtig gut läuft. Das ist unsere Aufgabe. Und dann kann das, wie Jesus auch mit den Jüngern gelebt hat, auf einer Augenhöhe miteinander wunderbar geschehen, mit diesem inneren Selbstverständnis der Demut. Und dazu gehört natürlich auch, und das könnte man jetzt noch weiter überlegen, hey, wenn ich wissen will, wenn ich dem Wohl des anderen dienen will, wie es hier heißt, wir sollen das Wohl des anderen vor Augen haben, dann muss ich das Wohl des anderen auch kennen. Was mag der andere? Was mag meine Partnerin eigentlich? Was mag mein Partner eigentlich? Wenn so das Miteinander aussehen soll, dann müssen wir einander richtig gut kennenlernen und das beginnt bei uns selbst. hey, was mag ich eigentlich? Kann ich meiner Frau benennen, was meine Bedürfnisse sind als Mann? Habe ich das mal gesagt? Oder verstecke ich meine Bedürfnisse heimlich und traue mich gar nicht, meine Bedürfnisse zu äußern, vielleicht in den Bereichen Geld, Sex, Macht? Aber es wäre vielleicht mal eine Hausaufgabe zu sagen, hey, was sind eigentlich deine Bedürfnisse? Sich miteinander darüber auszutauschen. Wann wurden das letzte Mal deine Bedürfnisse in irgendeinem Punkt richtig befriedigt, dass du sagst, das war richtig gut und wertvoll? Und dann entstehen tiefe Gespräche. Und dann kann man vielleicht auch sagen, hey, das ist ein Bedürfnis, das werden wir beide vielleicht nie erfüllen können aneinander. Das geht einfach nicht. Dann kann man aber miteinander trauern und Abschied nehmen. Oder vielleicht sagen, hey, wir verschieben das mal auf in einem Jahr vielleicht. Sieht es anders aus. Aber da offen und ehrlich über diese Dinge zu reden, was meins ist und was die Bedürfnisse des anderen sind. Ehrlich Eheleben, was heißt das? Ich habe es am ersten Punkt gesagt, Vers 1 heißt, Gottes Blick in die Beziehung mit hineinnehmen, die Perspektive Gottes, diesen göttlichen Blick haben in der Partnerschaft. Zweitens, Gottes Hilfe mit einkalkulieren, die Liebe Gottes mit einkalkulieren und nicht eine Partnerschaft aus eigener Kraft und Stärke bauen zu müssen, heißt drittens, Partnerschaft in der Demut Jesu Christi, dem Weg Jesu Christi zu leben und zu gestalten. Und dann gelingt Partnerschaft dann immer, gelingt Ehe immer? Nein. Glaube ist kein Kochrezept mit Gelinggarantie. Ehen können scheitern. Partnerschaften können auseinandergehen. Das ist eine Realität. Und die zeigt mir umso mehr, dass es eine Gnade ist, wenn wir zusammenbleiben in der Partnerschaft. Georgi und ich haben es so erlebt, dass es wirklich ein Geschenk ist, dass wir noch zusammen sind seit über 25 Jahren. Und gleichzeitig aber fordert mich dieses Geschenk, diese Gabe und Gnade Gottes heraus. Und dann darf ich aktiv werden und darf Partnerschaft gestalten in dem Bewusstsein, hey, die Grundlage ist Gottes Geschenk, aber darauf oder darin kann ich gerade den göttlichen Blick wahrnehmen, kann Gottes Hilfe einkalkulieren und darf demütig den Weg Jesu Christi in der Partnerschaft gehen. Und ich möchte an dieser Stelle zum Abschluss noch beten für Partnerschaften und dann singen wir dieses Lied auf mein und wenn ich kämpfe, dann das singen wir dann. Ja, das passt ja auch ganz gut, weil das nächste Lied, was wir dann miteinander singen, drückt genau das aus, dass der wesentliche Kampf oft sicherlich im Gebet entsteht. Und das muss ja nicht immer nur sein, wenn man streitet. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir für die wunderbare Schöpfung, dass du so Mann und Frau gemacht hast und die beiden oft sich mögen und gerne miteinander zusammen sind und Partnerschaft geschaffen hast. Das ist eine der schönsten Geschenke und Gaben, die du dir ausgedacht hast, finde ich. Und gleichzeitig ist es auch mit den größten Herausforderungen verbunden und du siehst jetzt jeden hier im Gottesdienst heute Morgen. Einige, die sich nach Partnerschaft sehnen. Für manche, für die das gar kein Thema ist. Und du siehst diejenigen, die in einer Partnerschaft drinstecken. Mit allem Freud und Leid. Du weißt, was jeder braucht und besonders bitte ich dich jetzt für all die Ehen heute Morgen hier. Dass du sie bewahrst, dass du sie segnest, dass du ihnen deine Perspektive aufeinander gibst. Dass du es schenkst, dass sie deine Hilfe, deine Liebe, deine Vergebung, vergebende Liebe mit einkalkulieren können. Und dass du es beiden schenkst, nicht auf ihr Recht zu beharren, sondern demütig das Miteinander suchen können in deinem Namen. Gott segne euch. Amen.